Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Zu Gast ist jetzt jemand, der sich selber vorstellen wird. Deshalb Name?
Mein Name ist Ansgar Puff.
Alter?
Ich bin 47 Jahre alt.
Wohnort?
Ich wohne in Düsseldorf.
Beruf?
Ich bin Pastor.
Berufung?
Berufung ist dasselbe.
Religion?
Ich bin römisch-katholisch.
Wie gerne?
Oh, sehr gerne.
Ich habe mit 17 Gott einen Abschiedsbrief geschrieben, weil?
Ich dachte, Gott ist eine Erfindung für kleine Kinder oder alte Leute.
Charles de Foucault ist für mich?
Ein Prophet, der einen Aspekt gezeigt hat aus dem Leben Jesu, was noch unbekannt war.
Bei den kleinen Brüdern in Toulouse habe ich das erste Mal
eine grandiose Osternacht gefeiert.
Nach dem Zivildienst habe ich Sozialarbeit studiert. Damit?
Ich wollte Menschen helfen.
In der Franziskanergemeinschaft mitten in einer Siedlung für Obdachlose zu wohnen, hat mir...
Das hat mir den Lebensweg geebnet, das hat mich geprägt. Es hat mich erfahren lassen, dass es wirklich Menschen gibt, die leben, was sie glauben.
In Köln-Nippes habe ich zum ersten Mal eine Pfarrei erlebt, in der...
man etwas vom Evangelium gemerkt hat.
Theologie habe ich angefangen zu studieren, weil...
Ach Gott, ich habe den Glauben gesucht.
Meine Zweifel am Theologiestudium blieben, weil... ich habe den Glauben gesucht.
Da habe ich das, was ich suchte, nicht gefunden. Nicht im Studium.
Meinen eigenen Glauben habe ich gefunden als...
als ich dann in der Pfarrei, wo ich war, den neokatechumenalen Weg fand.
Mit Franz Meurer in Pfingst als Kaplan war ich ein Dreamteam, weil...
wir haben uns gut verstanden, wir haben in dieselbe Richtung gearbeitet und gedacht und wir haben viel bewegt.
Wenn ich eine Zeitreise machen könnte, würde ich mich A. für eine Begegnung mit Franziskus oder B. eine mit Charles de Foucault oder C. noch für jemand ganz anders entscheiden?
Oh, lieber direkt 33 nach Christus mit dem Herrn und mit dem Chef selber.
Wow. Als Sozialarbeiter kann ich Menschen helfen, indem...
ein bisschen in den Griff zu bekommen. Aber den Sinn zu finden, ist noch eine andere Dimension.
Als Priester kann ich Menschen helfen, indem?
Indem ich ihnen das verkündige, was ich glaube, dass Gott Macht hat über den Tod.
Wenn mich ein 17-Jähriger heute fragt, was ist der Sinn des Lebens, antworte ich?
Glücklich zu sein.
Die Aktion Brot für den Tag ist notwendig, weil?
Es in unserem Stadtteil viele gibt, die nichts zu essen haben.
In der offenen Sprechstunde auf meiner Kirchentreppe konnte man?
Einfach quatschen, da sitzen, die Sonne genießen, erzählen.
Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte?
Dann würde ich so weitermachen wie jetzt.
Was ich Gott schon immer fragen wollte?
Puh, das ist eine schwere Frage. Muss ich drüber nachdenken.
Okay, mehr zu all diesen Themen jetzt in den nächsten 2 Stunden. Heute zu Gast Ansgar Puff. Er ist Pastor, haben Sie eben gesagt, in Düsseldorf. Das darf man in Köln ja nicht wirklich sagen, aber so ist es. In welcher Pfarre?
Ja, ich bin in 3 Pfarreien. Die eine Pfarrei heißt St. Josef, die zweite St. Apollinaris und die dritte St. Pius. Und die liegen in dem Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk. Das ist die Rückseite des Hauptbahnhofs. Also wenn man nach Düsseldorf mit dem Zug reinfährt, steigt am Bahnhof aus, geht zur Rückseite, dann ist man direkt in den Pfarreien.
Und ich denke mal, wenn es direkt am Bahnhof liegt, ist es kein Villenviertel.
Nö, ist eher so ein etwas einfacheres Viertel. Also es war früher ein Stahlarbeiterviertel, da war viel Stahlindustrie. Diese Stahlindustrie ist jetzt seit 15, 20 Jahren weg und es ist ein Stadtteil, der jetzt sich so umschichtet von einem Arbeiterstadtteil in einen normalen Stadtteil, aber mit vielen sozialen Problemen.
Wollte ich gerade fragen, mit hoher Arbeitslosigkeit oder... ja, mit hohem Ausländeranteil? Oder?
Beides. Wir haben also hohe Arbeitslosigkeit, eine hohe Sozialhilfeempfängerquote. Wir haben sehr, sehr viele Ausländer. Zum Beispiel in unserem Stadtteil gibt es 52 Nationen. Davon sind einige Nationen sehr stark vertreten, vor allem mit muslimischem Glauben, also Marokkaner, Türken, Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, aber auch aus allen möglichen anderen Ländern, einige Afrikaner, sehr bunt.
Sie haben zwei Berufe, das haben wir schon gelernt aus dem Fragebogen. Sie sind zuerst Sozialarbeiter geworden.
Ja.
Später Priester. Sind das auch wie zwei Herzen in Ihrer Brust oder ist das einfach eine Einheit geworden?
Ich empfinde das so, dass das eine Einheit geworden ist und dass das, was ich als Priester tue, eigentlich noch weiter geht wie das, was ich als Sozialarbeiter tun konnte.
Gleichwohl sind Sie sozial engagiert. Also als ich Ansgar Prof ins Internet eingegeben habe, in Google, um mal zu gucken, was da so passiert, da kommen lauter soziale Aktionen, wie diese Aktion Brot für den Tag zum Beispiel. Vielleicht sagen Sie mal kurz, was Brot für den Tag ist.
Es kamen also relativ bald, ich glaube, das ist bei jedem Pfarrhaus so, Leute an die Tür und fragen, ob sie irgendwie Hilfe bekommen könnten, Geld oder Lebensmittel. Und nachdem das immer mehr wurde, habe ich dann Mitarbeiterinnen gefunden, die das ein bisschen kanalisieren. Und jetzt im Moment wird jede Woche an zwei Tagen, montagsabends und dienstagsmorgens, für ungefähr 150 Personen werden da Lebensmittel ausgegeben. Das sind verschiedene Leute, teilweise Familien, die nichts zu essen haben, teilweise alleinstehende Personen, der größte Teil aus unserem Stadtteil, aber auch von außerhalb.
Ich kann mir vorstellen, dass es einfach sehr hilfreich ist, wenn man einfach als Sozialarbeiter gelernt hat, wie man effektiv und kompetent helfen kann. Weil helfen wollen heißt ja noch nicht helfen können. Und wenn ans Pfarrhaus geklopft wird, heißt es auch noch nicht, dass der Pastor dann wirklich adäquat reagieren kann.
Ja, das kann eine Hilfe sein, aber es kann auch ein Hindernis sein, dass man so mit dem alten Sozialarbeiterherzen meint, man könnte alles irgendwie bewegen, man könnte alles hinkriegen, man könnte alles selber machen. Und das stimmt ja einfach nicht.
Aber so die Hilfe, die Sie da leisten, Sie merken schon, dass es einfach, wenn 150 Menschen kommen, dann ist es bitter notwendig.
Ja, ich denke schon.
Ist das gegen Ende des Monats mehr?
Ja, das hat immer mit dem Geld zu tun. Also wenn die Leute Geld bekommen haben, ist es weniger. Und wenn die Leute kein Geld mehr haben, ist es mehr. Es ist manchmal für die Leute auch ein bisschen schwer, glaube ich, sich da hinzustellen. Da gibt es dann so eine lange Schlange und dann steht man da. Und als neulich da eine Frau mit ihrer Tochter stand, die ich gut kannte, da sagte die Tochter, wir gehen hier einkaufen. Das fand ich ziemlich gut.
Ja. Sie sind heute 47 Jahre alt und das war durchaus ein weiter Weg bis dahin, wo Sie heute stehen.
Ja.
Und diesen Weg, den werden wir jetzt in dieser Sendung erzählen.
Gut, gerne.
Wir haben im Fragebogen ein bisschen gekratzt und ein bisschen verraten. Da habe ich Sie nach einem Abschiedsbrief geschrieben. Ich glaube, Sie waren 17?
Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau, 16 oder 17.
Genau, es war auf einer, also der Gedanke kam zumindest auf einer Rückfahrt im Zug von einem älteren Pfarrer oder Pastor. Ja. Und da war Ihnen klar, so, die Sache mit Gott hat sich jetzt erledigt und dem schreibe ich jetzt wirklich, also das ist auch, das beende ich jetzt auch, ich schreibe jetzt einen Abschiedsbrief.
Genau.
Was war passiert?
Ja, die Vorgeschichte ist, ich bin schon von meinen Eltern im Glauben erzogen worden und ich meine auch, dass ich als Kind so in der Grundschule irgendwie etwas von Gott gespürt und erfahren habe, aber dann als ich älter wurde, war das irgendwie weg, war das verschwunden. Und meine Eltern spürten so ein bisschen, dass ich Probleme hatte und schlugen vor, dass ich halt einen Pfarrer besuchen sollte, der mir vielleicht dabei helfen könnte. Da habe ich aber schlechte Erfahrungen gemacht. Das war ziemlich grässlich, das Wochenende. Und auf der Rückfahrt...
Was war so grässlich?
Aber ich weiß nicht mehr. Es war insgesamt alles grässlich. Also ich kann es mir, es war ein Gefühl, es war ein älterer Herr, der sicherlich gut meinte, aber für mich als junger Mann, der hatte keine Antworten auf meine Fragen. Es war irgendwie, es hat mich genervt. Es war irgendwie, vielleicht lag es auch an mir, ich weiß nicht genau. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren und habe nochmal drüber nachgedacht. Und irgendwie dachte ich, also Gott ist eine Erfindung, entweder für Kinder oder für alte Leute, damit die beruhigt sterben können. Und ich war voller Tatendrang, wollte das Leben anpacken, wollte was verändern und hatte gedacht, nee. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe im Zug einen Abschiedsbrief geschrieben, lieber Gott, Klammer auf, für den Fall, dass es dich gibt, Klammer zu, hiermit sollst du wissen, wir sind geschiedene Leute. Ich habe mit dir nichts mehr zu tun, unterschrieben, Ende.
Und wie war das Gefühl danach?
Das Gefühl danach war, dass ich aufgeschrieben habe, was ist.
Also so, dass es einfach stimmig war und auch nicht, also nicht traurig oder so, dass es, weil Nein. geschiedene Leute, da gibt es ja oft dann noch so einen Rest von, ja, wäre doch schön gewesen, wenn wir das irgendwie hingekriegt hätten.
Eher eine Beschreibung der Situation.
Mhm. Mhm. Gleichwohl, so ganz, also ich meine, also ich jetzt will das nicht verharmlosen, es war ein bitter Ernst in der Situation, gleichwohl haben sie nicht aufgehört zu suchen.
Ja.
Wann hat das Suchen wieder angefangen?
Ja, ich glaube, das war andersrum. Also ich habe zwar noch ein bisschen gesucht, aber ich glaube, ich bin eher gesucht worden. Also das Ganze ging dann weiter durch den Besuch eines Verwandten von uns, den ich überhaupt nicht kannte, der auf einmal in unserer Familie vorbeischneite. Und also so einen Menschen hatte ich noch nie gesehen. Meine Eltern hatten mir erzählt, dass der in Afrika gelebt hätte, eine Zeit lang in Kamerun, dass er jetzt in Südfrankreich studierte, er sei Atheist gewesen und hätte sich dann plötzlich bekehrt, und das fand ich schon alles interessant. Und als er dann zu Besuch da war, war der so faszinierend von seiner Persönlichkeit, so anders, wie ich Menschen kannte. Dann habe ich also 2-3 Tage mit dem geredet und erzählt, und er hat mich in keiner Weise irgendwie fromm beeiert.
Können Sie noch sagen, was für Sie anders war, außer der anderen Biografie?
Ich hatte den Eindruck, das war ein Mensch, der hat Gott für sich getroffen. Mhm. Und das war nicht einer, der Gott nur vom Hörensagen kannte.
Mhm. Der hat Sie dann auch noch eingeladen, und zwar nach Toulouse.
Der hat am Ende, der studierte damals in Toulouse, der hat dann am Ende gesagt, wenn du gerne kommen möchtest, komm vorbei.
Mhm. Das haben Sie gemacht, und zwar zu Ostern. Und Ihnen war gar nicht klar, wo Sie da hinfahren.
Ich wollte nach dem Abitur eine schöne Fahrt machen. Mhm. Ich hatte in der Schule Latein und Griechisch und stand auf dem Hauptbahnhof in Toulouse, konnte kein Wort Französisch und dachte, du bist verloren, warum bist du hier hingefahren? Mhm. Zum Glück konnte der ja Deutsch. Und dann habe ich erst so ein bisschen entdeckt, was das eigentlich war.
Ja, Sie wussten auch nicht, was Sie da erwartet. Es war ja jetzt nicht so der südfranzösische Bauernhof mit dem Lavendelfeld drumherum, vielleicht auch. Aber das war nicht der Zweck, warum dieser Mensch da war.
Nein, der gehörte zu einer Ordensgemeinschaft, die heißen Kleine Brüder, sind gegründet worden oder inspiriert worden von Charles de Foucault, und die lebten dort in Toulouse und machten dort ihr Theologiestudium. Aber das hatte ich alles nicht so richtig mitbekommen.
Mhm. Ja, und dann waren Sie eben mit dabei in dieser Gemeinschaft.
Der erste Abend war wunderschön, französisches Essen, Bastis trinken, ausgehen. Am zweiten Abend sagte er, jetzt gehe ich in die Kirche. Dann habe ich ihn gehen lassen, weil für mich war das erledigt. Mhm. Aber es war, das hatte ich nicht mitbekommen, Karwoche, und der ging jeden Abend in die Kirche. Und aus purer Langeweile bin ich dann mal mitgegangen, und da hat es mich gepackt.
Was?
Erstmal die Musik, weil die lebten doch zusammen mit einem Konvent von Dominikanern, und die hatten eine Spezialität, die hatten diese russisch-orthodoxe Musik vierstimmig auf Französisch vertont. Moderne Texte auf Französisch, die hatte ich natürlich auch nicht verstanden, aber egal, mehrstimmig, so mit so orthodoxen Melodien. Und als ich das zum ersten Mal hörte, da hat es mich irgendwie erwischt.
Hm. Dieses irgendwie?
Es war ein Kampf. Ich habe gedacht, nein, du willst nicht, du hast die Sache abgeschlossen, aber irgendwas war in mir in Bewegung gekommen. Es war irgendwas, ich kann es nicht sagen, also irgendwer hat mich gesucht.
Sie haben im Fragebogen gesagt, haben Sie das erste Mal eine Osternacht erlebt, wie Sie sich das gar nicht, ja, wie nie zuvor. Und was war so anders?
Ja, das ist schwer zu sagen aus der Erinnerung. Ich weiß, dass es Ostern 1974 war. Ich weiß, dass ich noch nie eine Erfahrung gemacht habe, dass in einer Feier spürbar wird, dass jemand auferstanden ist. Da war eine Herzlichkeit, eine Freude, eine Musik, eine Einheit, also die ich vorher noch nirgendwo erlebt hatte. Und in dieser Osternacht habe ich irgendwie so eine wahnsinnige Sehnsucht bekommen, falls die ganze Sache mit Gott doch stimmen sollte, dass ich den irgendwie finden würde.
Wie sind Sie nach Haus gefahren?
Ich bin nach Haus gefahren und musste jedem zu Hause davon erzählen. Also ich weiß noch, dass ich allen Leuten davon erzählt habe, dass ich total begeistert war. Ich habe dann bei mir in der Schule auch davon erzählt. Das hatte zum Ergebnis, dass der Schulleiter mich dann genötigt hat, in irgendeiner Schulmesse davon zu erzählen, was ich gar nicht wollte. Also ich musste das überall erzählen, aber ich konnte nicht so richtig sagen, was. Es war.
Aber Sie müssen irgendwas erzählt haben.
Ja, dass es toll war, dass ich irgendwie, aber es war im Grunde eine Sehnsucht aufgebrochen. Mhm. Damit fing ein Suchen an. Also es war kein Ergebnis da. Es war nicht irgendwie, ich wollte das, was ich da gesehen hatte, wiederfinden, aber zu Hause gab es das nicht. Dann habe ich lange Zeit gedacht, gut, da musst du da wieder hinfahren. Ich bin ein paar Jahre Ostern immer dahin gefahren, um das zu konservieren. Aber das Ganze war eigentlich tiefer.
Diese Suche hat Sie zu ganz verschiedenen Stationen geführt.
Ja.
Und ein paar davon können wir angucken, das machen wir gleich. Die kleinen Brüder, die Gemeinschaft in Toulouse, die hatte sie so richtig gepackt und das wollten sie auch finden. Erstmal aber mussten sie rauskriegen, was sie denn für einen Beruf machen nach dem Abitur. Das war auch schon nicht so ganz leicht herauszufinden. Sie haben dann Zivildienst gemacht und haben, ich glaube, dabei oder danach, also jedenfalls in dieser Zeit, eine Franziskanergemeinschaft in einer obdachlosen Siedlung in Köln kennengelernt. War das vor dem Zivildienst, nach dem Zivildienst?
Ja, das war so. Als ich Abitur gemacht hatte, war ich sehr jung, weil es damals Kurzschuljahre gab. Und danach war ich eigentlich noch sehr unsicher, was ich machen wollte. Ich hatte mal eine Zeit lang gedacht, Medizin zu studieren, weil ich immer irgendwie so den Eindruck hatte, du möchtest Menschen helfen. Aber das war wegen Numerus Clausus damals sehr schwierig, hatte ich mir dann also ganz schnell abgeschminkt. Aber aus dieser Richtung kam so der Gedanke, den Zivildienst in einem Krankenhaus zu machen. Und dann habe ich auch per Zufall eine Gruppe von Franziskanern kennengelernt, die damals ein Experiment machten. Die lebten mit drei Franziskaner-Mönchen in einer Kölner Obdachlosensiedlung in Köln-Pfingst in der Würzburger Straße. Und die habe ich dann besucht. Und als ich den ersten Besuch da machte, da war mein Eindruck, das ist wieder wie in Toulouse. Da ist wieder etwas, wo ich den Eindruck habe, dass das sucht mich.
Vielleicht erzählen Sie diesen allerersten Besuch, wie Sie darauf zugegangen sind und dann einen Pater gesucht haben.
Ich habe damals den Bruder Ulrich, so hieß der, Pater Ulrich, gesucht. Und diese Siedlung bestand aus mehreren Wohnblocks. Das waren so Schlichtbauten, die es hier in Köln nach dem Krieg sehr oft gab. Die hatten draußen so Laubengänge, von da aus ging man in die Wohnungen. Und als ich dann die Hausnummer gefunden hatte, Würzburger Straße 6, saß ein ganzer Pulk von Jugendlichen vor dem Haus auf so einer Stange und hatten die Bierflasche in der Hand und erzählten und so weiter. Und ich kam mehr so aus bürgerlichen Verhältnissen, hatte da auch ein bisschen Angst, dachte, was macht das werden? Und frug dann nach diesem Pater und der saß da mittendrin, auch mit einer Bierflasche und stellte sich dann kurz vor. Und dann hatte ich ihn ja gefunden, aber es passierte weiter nichts. Und mein erster Eindruck war so eher, vorsichtig, mach hier nichts falsch, sag nichts Falsches. Und dann wollte ich ein Gespräch mit ihm anfangen und habe dann gefragt, was er denn da so machen würde. Und das war natürlich ganz falsch, die Frage, es war ganz daneben, weil er lachte sich tot und sagte, Leben, siehst du das nicht?
Auf der Treppe sitzen und Bier trinken.
So ungefähr, Leben. Und diese Antwort, die hat mich fasziniert, das Leben.
Sie sind dann ja auch dazu gezogen,
ja,
eine Weile lang, und danach Sozialarbeiter geworden. Aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei dem, was Sie dann ja ein Stück gefunden hatten, was da war. Was da dran? War es das Umfeld? War es das Radikale? Weil es ist ja ein Stück Radikalität, in einer obdachlosen Wohnung, Wohnsiedlung zu ziehen und da mit den Menschen zu leben.
Es war das Programm. Die drei hatten sich vorgenommen, das Evangelium zu leben. Und sie hatten sich gesagt, wir möchten das möglichst authentisch tun. Dazu gehört die Nähe zu den Armen und dass man ein Stück weit so lebt wie sie, aber in Verbindung mit Jesus Christus. Also so fromm haben die das nicht gesagt, aber das ist so die Essenz. Und was mich fasziniert hat, war an dem ersten Abend, dass sie sich dann auf einmal zurückzogen in einen winzigen kleinen Kapellenraum in diesem schäbigen Mietshaus und da die Eucharistie feierten mit einigen wenigen Nachbarn. Und dass danach ein Abendessen war, wo ganz viele Leute aus der Straße kamen, eine wirkliche Brüderlichkeit da war, eine Verbindung, auch eine Fürsorge für diese Leute. Und diese Mischung zwischen Leben mit den Leuten und Evangelium, also die fand ich faszinierend.
Sie sind da geblieben, eingezogen,
genau.
Und, Entschuldigung, Sozialarbeiter geworden. Und wie waren Ihre ersten Erfahrungen als Sozialarbeiter, diesen starken Wunsch, helfen zu wollen? Hat das geklappt?
Ich habe während der Ausbildung an der Fachhochschule zum Sozialarbeiter in dieser Siedlung gewohnt und habe dadurch natürlich beide Seiten kennengelernt. Die Theorie in der Fachhochschule und die Praxis in der Obdachlosensiedlung. Und habe da gesehen, dass da Welten zwischenklaffen und dass die Theorie oft gar nicht stimmt. Also die Praxis ist oft ganz anders. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war, ich bin da in dieser Siedlung dem Tod oft begegnet. Also das heißt, existenziell bedrohlichen Situationen, wo zum Beispiel einmal ein Mann seine Frau mit dem Küchenmesser abstechen wollte oder wo Jugendliche lieber nachts unter Autos schliefen wie zu Hause, weil sie zu Hause bedroht wurden oder verprügelt wurden. Und die ganze Sozialarbeit und alles, was ich da so entdeckt habe, konnte dieser Erfahrung, dieser existenziellen Erfahrung, dass es das gibt, nicht widerstehen. Da war ich zu schwach für.
Deswegen ist die Suche ja auch noch ein bisschen weitergegangen, noch nicht am Ende der Sendung. Richtig glücklich sind Sie erst später geworden, das kann ich mal vorwegnehmen. Sie sind dann aber doch Priester geworden und warum, das erzählen wir alles in der zweiten Stunde. Vorher hören wir aber zur vollen Stunde den Text, den Sie sich ausgesucht haben, und darüber reden wir dann auch.
Okay. Ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Petrus, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Das ist unsere Botschaft, und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt.
Den Text, den wir gerade gehört haben, den haben Sie ausgesucht. Genau. Und es gibt eine unendliche Möglichkeit, von Texten auszusuchen. Sie haben genau dieses Wort des Apostel Paulus gewählt. Warum?
Weil das der Glaube ist, den ich angenommen habe.
Was davon haben Sie angenommen?
Der erste Punkt ist meine Erfahrung, dass Jesus Christus in dem Moment, wo ich von ihm weg war, mich geliebt hat und mich gesucht hat und dass es dem nicht egal war, ob ich mich von ihm trenne oder nicht. Also wenn ich sage, lieber Gott, du bist für mich gestorben, hau ab, dann führt das nicht dazu, dass Gott sagt, ja gut, okay, bin ich weg, sondern kommt er mich suchen. Das ist der erste Punkt.
Also Sie haben das so erlebt, dass nicht Sie aktiv weiter auf der Suche waren, sondern dass es da ein Gegenüber gab, was sie aktiv gesucht hat.
Trotz aller meiner Widerspenstigkeiten, trotz aller meiner Fluchtversuche, meiner 10.000 Umwege, die ich gemacht habe.
Könnte man ja sagen, kannst du mal ein bisschen Respekt für mich haben? Ich habe gesagt, ich will das zu Ende haben. Kannst du mich mal in Ruhe lassen?
Der hat total Respekt gehabt vor mir, Gott. Er hat also mich umworben wie jemand, der verrückt verliebt ist und nicht anders kann und hofft, dass seine Angebetete das endlich kapiert.
Dieser Text hat irgendwie Härte, finde ich. Also gerade so diese Frage, oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen?
Ich war noch nicht fertig, das war nur der erste Teil. Also der erste Teil ist, also dass in dem Moment, ich sage das mal ein bisschen existenzialistisch, in dem Moment, wo ich dem Tod begegne, wo ich kaputt gehe, wo ich, also mit Tod meine ich nicht biologisch, verstehen Sie, sondern so diese existenziellen Situationen, wo man denkt, man geht kaputt. Dass in den Situationen Christus da war und mich getragen hat oder geliebt hat. Und der zweite Punkt ist, wie soll ich sagen, was wir so durch das Kreuz ausdrücken möchten, ist ja, wenn ein Guter einen Bösen liebt, muss der Gute leiden, weil das geht nicht anders. Also wenn ich furchtbar schlecht drauf bin und jemand mich liebt, dann muss der meine ganzen neurotischen Verrücktheiten ertragen und leidet darunter. Und das Kreuz ist das Symbol für mich, dass Gott das bis ins Letzte getan hat und dass er mich so geliebt hat, dass er selber gestorben ist und dass er dann aber auferweckt wurde. Und das finde ich einen ziemlichen Skandal, das macht man sich nicht mehr so klar. Also hier im Domradio hängt ein Kreuz und jeder hat ein Kreuz umhängen und so. Aber dass das Kreuz ein Skandal ist, also dass einer, der so gescheitert ist, der so ausgeblutet ist, der so kaputt ist, dass der Gott sein soll. Also der Herr des Universums. Mhm. Also und das ist das, was der Paulus sagt. Also dass dieser aus Liebe so geschundene, von mir zerstörte, der da am Kreuz erstickt, verreckt ist, der ist Gott. Das finde ich Wahnsinn. Also
ist das denn nicht auch ein Stück abschreckend? Weil es ist ja das eine, dass das Gott ist, und das zweite ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und folget mir nach. Das heißt ja, ich werde da vielleicht ja auch landen.
Genau. Also. Darum sagt der Paulus, überlegt euch das, ob ihr das wollt.
Darum, das ist diese Frage. Oder ja. Habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen, ja. Habt ihr nicht bedacht, wenn ihr diesen Glauben annehmt, dass ihr auch am Kreuz landen werdet? Oder möglicherweise landen werdet.
Aber man macht auch die Erfahrung, dass das Kreuz der Ort der Ruhe ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ist so blöd zu erklären. Der Ort ist, wo man Gott begegnet. Also meine persönliche Erfahrung ist, in den Situationen in meinem Leben, wo ich, also es war zum Beispiel dann mal in Frankfurt in so einer Situation, wo ich ganz unten war, ganz, ganz unten, ganz zerstört, wo ich den Eindruck hatte, dass ich wirklich jetzt irgendwie kaputt bin oder so, da habe ich Gott getroffen. Mhm. Also das sind nicht die Highlights, also bei mir nicht die Highlights, wo ich Gott getroffen habe, sondern also ich denke, dass der Paulus das meint, wenn er von dem Kreuz spricht.
Mhm. Hat es auch einen Grund, warum Sie einen Paulus-Text ausgesucht haben? Hat der auch was mit Ihnen zu tun? Oder weniger,
ja, ich glaube,
was mit dem Text?
Nee, ich glaube, es gibt so ein paar Texte im Neuen Testament, die beschreiben so diesen Kern des christlichen Glaubens. Also, dass Christus mich geliebt hat, als ich böse war, dass er der Herr ist und dass in dem Moment, wo ich, das ist ja der Punkt, wo ich dann irgendwie innerlich sage, ich nehme, also ich, wie soll ich sagen, wo ich Jesus Christus annehme als meinen Herrn, also wo ich ihm zutraue, dass er Macht hat über mein Leben, dann da hat sich alles verändert irgendwie im Leben. Es geht nicht darum, dass man als Wahrheit anerkennt, dass vor 2000 Jahren jemand auferstanden ist. Das ist so interessant, wie wenn es einen Kreis in China umgibt. Mhm. Das interessiert keinen. Aber dass es heute passiert, in meinem Leben, das ist ja der Punkt.
Mhm. Okay, wir haben noch Zeit, das zu vertiefen. Gott oder was immer das ist, da waren wir eben stehen geblieben, dass das einfach also mehr ist als ein Gefühl. Und es ist ja schon gut, wenn es auf der Gefühlsebene überhaupt ankommt. Wir haben die letzte Stunde damit aufgehört, dass wir gesagt haben, erzählt haben von ihrer Zeit als Sozialarbeiter oder als werdender Sozialarbeiter, als studierender Sozialarbeiter, wo sie gleichzeitig in einer Obdachlosensiedlung gelebt haben, zusammen mit drei Franziskaner Patres oder Brüdern, und sie diese Mischung so sehr beeindruckt hat. Sie haben aber auch schon erzählt, dass sie sozusagen die Grenzen der Sozialarbeit sehr deutlich gespürt haben. Und dass sie gedacht haben, da muss noch mehr sein. Und sie haben dann in Bonn angefangen, Theologie zu studieren. Das erschließt sich jetzt noch nicht unbedingt aus dem, was wir vorher erzählt haben, aber was war so dieses verbindende Glied, dass sie dann von Köln nach Bonn gezogen sind und tatsächlich Theologie studiert haben, mit dem Ziel, Priester zu werden?
Ich hatte eine Frage, die hat mich sehr bedrängt und die bin ich nie mehr losgeworden. Die Frage nach dem Sinn. Ich habe bei der Sozialarbeit den Tod kennengelernt, also die existenzielle Zerstörung von Menschen. Und für mich war die Frage, was für einen Sinn hat das Leben, wenn es diesen Tod gibt? Ist das alles am Ende? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich sehr gesucht. Und da war die Grenze der Sozialarbeit auf diese Frage. Gibt es was, was stärker ist wie die Zerstörung, wie der Tod? Habe ich keine Antwort gefunden. Und ich habe dann während dieser Zeit bei den Franziskanern Theologiestudenten kennengelernt, die in Bonn Theologie studierten, und hatte den Eindruck, dass man vielleicht durch die Auseinandersetzung mit dem Theologiestudium eine Antwort auf diese Frage bekommt. Also habe ich dann irgendwann nach einer gewissen Zeit beschlossen, mit einigen von diesen Studenten in Bonn eine Wohngemeinschaft aufzumachen, auch wieder in so einer Art Obdachlosensiedlung, dort dann weiterzuführen, was ich da in Köln kennengelernt hatte, und nebenbei Theologie zu studieren. Das habe ich dann gemacht, 2 Jahre lang. In der Zeit haben wir da in Bonn ein Jugendzentrum aufgebaut, auch Sozialarbeit gemacht, die war auch ganz erfolgreich. Aber die Frage, was für einen Sinn hat das Leben, wenn es den Tod gibt, die wurde mir nicht beantwortet. Und das Theologiestudium hat mir dabei überhaupt nichts geholfen. Da wurde nur wissenschaftlich auseinandergepflückt, was ich suchte, aber mehr auch nicht.
Es gibt ja viele Menschen, die fangen ein Theologiestudium aus Gründen an, weil sie was suchen und sind dann bitter enttäuscht, weil sie genau das nicht finden. Das führt dann oft dazu, dass die Menschen sich abwenden oder dass die Theologie sein lassen. Sie haben diese Enttäuschung auch erlebt, aber sie haben es trotzdem weitergemacht.
Ja, ich habe irgendwie gespürt, es gibt da was. Du musst weitersuchen. Und dann habe ich halt überlegt, was für Möglichkeiten bieten sich. Ich war schon was älter inzwischen. Ich musste mal irgendwann meinen Lebensweg finden. Und habe dann eins nach dem anderen ausprobiert und bin dann schließlich
Was noch haben mal. Sie ausprobiert?
Ich hatte in meiner vorigen Biografie so drei Möglichkeiten gesehen. Die Franziskaner kannte ich. Vielleicht habe ich gedacht, ist es da eine Möglichkeit zum Glauben zu finden? Die kleinen Brüder kannte ich. Vielleicht da habe ich gedacht, eins war mir nur von vornherein klar, also so Pastor oder sowas wollte ich auf gar keinen Fall werden, weil mit der Kirche hatte ich damals nicht viel am Hut und Kirche fand ich grässlich und das wollte ich nicht.
Sie sind dann bei den Franziskanern, ist Ihnen schnell klar geworden, das ist es nicht?
Nach einer Woche.
Warum?
Ach, das war irgendwie ein bisschen gruselig. Also die Form da zu leben, wo das Noviziat war, hat mich nicht angesprochen. Das schien mir nicht zeitgemäß zu sein.
Bei den kleinen Brüdern in Frankfurt war es aber auch so. Da waren sie auch nicht glücklich.
Nee, da habe ich dann auf dem Straßenbau gearbeitet und habe versucht, diese Lebensform mitzufinden. Dafür bin ich aber, glaube ich, ein zu aktiver Typ. Hm. Und dann war für mich alles zu und ich wusste gar nicht mehr weiter.
Ah, da gab es eine Pause auf der Baustelle, ein Telefonat. Das erzählen wir gleich. Das war nicht komisch, die Zeit, über die wir jetzt reden.
Die war richtig hart.
Genau, das ist, also Sie haben sozusagen, Sie hatten noch voller Schwung, haben Sie irgendwann mal so Bilanz gezogen und gesagt, ich kann das machen, probiere ich mal, dann werde ich schon merken, was stimmt. Sie haben das alles gemacht und Sie haben gemerkt, dass nichts von dem stimmt und nichts genau. Von dem Sie glücklich macht. Und das ist, also wenn ich versuche, mir das vorzustellen, ist das bitter. Also ich kriege so einen bitteren Geschmack dabei im Mund. Und als Sie die letzte Alternative durch hatten, das waren dann eben die kleinen Brüder in Frankfurt, von denen wir eben erzählt haben, und Sie genau wussten, das ist es nicht. Da hatten Sie aber auch keine neue Idee. Und in dieser Situation haben Sie auf der Baustelle gearbeitet, wie die kleinen Brüder, und Sie sollten in der Mittagspause jemanden anrufen. Wen sollten Sie anrufen?
Es war eine Situation, die bezeichne ich immer als die Nacht. Das war stockdunkel, ich wusste echt nicht mehr, was ich machen sollte. Und in meiner Not habe ich dann den damaligen Spiritual des Albertinums, den Wolfgang Kraft, angerufen und der hatte mich ein bisschen schon mal begleitet und habe den gefragt, was ich machen sollte. Der hat mir eine Telefonnummer gegeben und dann habe ich von der Baustelle diese Telefonnummer angerufen. Das war ein Pfarrer in Köln, den kannte ich nicht, der sagte mir, gut, komm am Samstag vorbei. Ich bin dann dahin gefahren, habe mit ihm eine halbe Stunde gesprochen. Und nach einer halben Stunde stand der Entschluss fest, ich ziehe bei dem ein.
Mhm. Was war passiert?
Dieser Pfarrer, Heinz Haas heißt er, die Pfarrei St. Marien in Köln-Nippes, lebte zusammen mit zwei anderen Priestern und einigen Familien in so einer Art Hausgemeinschaft. Und in diesem kurzen Gespräch wurde mir sehr deutlich, dass ich zu Christus nur finde, wenn ich für eine Zeit lang mit Christen mitlebe. Und er hatte mir angeboten...
Kann man ja nicht sagen, dass die Franziskaner oder die kleinen Brüder von Foucault keine Christen seien.
Nee, das stimmt.
Und mit denen haben sie doch auch sehr intensiv gelebt.
Ja, der Unterschied war, dass ich noch nie Erfahrungen mit einer Pfarrei gemacht hatte und dass der Wolfgang Kraft mir gesagt hatte, du musst... einmal in eine Pfarrei gehen und in einer Pfarrei positive Erfahrungen machen, um für dich abchecken zu können, ob du nicht doch Priester werden möchtest, ja oder nein. Ich hatte das von vornherein aus mehr so emotionalen Gründen abgelehnt und hatte aber eigentlich keine richtigen Vorerfahrungen. Mhm. Und dann hat der Heinz Haas mir angeboten, ich könnte da bei ihm wohnen und miterleben, wie eine Pfarrei wäre. Und da bin ich ans Staunen gekommen, weil da habe ich eine Pfarrei erlebt, die ich vorher so nie gekannt hatte. Da waren Dinge, die auf einmal passierten und möglich waren, wo ich dachte, das gibt's gar nicht. In normalen Vereinen gibt's sowas nicht.
Wenn ich das mal mit meinen Worten sagen darf und sagen, das stimmt. Also Sie haben ja in diesen Gemeinschaften, das waren ja Ordensgemeinschaften, eine sehr intensive Form des Christseins, eine sehr große Ernsthaftigkeit des Evangeliums gesehen und eine Gemeinschaft. Ja. Und das ist ja was in Pfarreien meistens nicht ist. Mhm. Dass Sie halt schon natürlich immer wieder Menschen finden, die das sehr ernst nehmen und die sehr authentisch sind. Aber das heißt noch nicht, dass eine Pfarrei eine Gemeinschaft anbieten kann, in der es darum geht, das zu leben.
Genau.
War das das andere?
Das war das andere, denke ich schon. Ich habe dann da also eine Zeit lang mitgelebt und dann, das war für mich dann nachher der springende Punkt. Ich habe das Studium danach wieder begonnen und weitergeführt, aber dann da in dieser Pfarrei etwas kennengelernt, was mich dann sehr geprägt hat und wo ich so im Nachhinein sagen würde, dass mir das wirklich ein Stück geholfen hat. Das hat mir den Glauben geschenkt und das war eine alte urchristliche Sache, die über viele, viele Jahrhunderte weg war, die es gar nicht mehr gab und die jetzt in dieser Zeit wieder neu entdeckt wurde. Das nennt sich ein Katechumenat.
Das ist was?
Ein Katechumenat.
Ja, das habe ich verstanden, aber was ist das?
Früher gab es vor vielen, vielen hundert Jahren, in der ersten Zeit der Christen, wenn ein Erwachsener getauft werden wollte, eine Vorbereitungszeit. Die nannte man so. Und nachdem dann viele, also Massen in die Kirchen eintraten, hat man das nicht mehr weitergeführt. Und jetzt gibt es seit 30, 40 Jahren, seit dem Konzil, den Gedanken, dass die Menschen, die getauft worden sind, aber in ihrem Glauben nicht gewachsen sind, das nachholen können. Also eine urchristliche, altchristliche Form der Vorbereitung, den Glauben zu bekommen.
Also, das fällt mir jetzt schwer, weil wenn Sie hier sitzen würden und erzählen würden, ja, ich bin dann irgendwann, meine Eltern haben mich getauft, dann bin ich noch zur Firmung gegangen und dann habe ich den Kontakt verloren und irgendwann so mit 40 habe ich dann gedacht, irgendwie so, mir fehlt was. Und dann habe ich sozusagen den Weg gefunden, dann hat man mir erklärt, wie das geht oder ich bin dann gelehrt worden. Bei jemandem, der Theologie studiert hatte, der bei den Franziskanern war, der bei Charles de Foucault war, der das alles gemacht hat, was haben die denen erzählt, was sie nicht wussten? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da neu gewesen sein soll.
Das ist ein Unterschied, ob man etwas weiß oder ob man sich entschieden hat.
Das heißt, es war nicht das, was von außen kam, sondern das, was von innen kam, der Unterschied.
In der Zeit vorher hatte ich immer beobachtet, hatte Menschen gesehen, die authentisch lebten, fand das faszinierend, aber ich musste meine eigene Entscheidung treffen. Und diese Suche nach dem Glauben, diese Suche nach dem Sinn des Lebens hat mich dazu geführt, dass ich irgendwann einmal ich persönlich eine Glaubensentscheidung treffen musste. Und da hat mir dieser Weg des Katechumenats geholfen.
Okay. Vor den Nachrichten sind wir da stehen geblieben, dass ich Sie etwas hartnäckig gefragt habe. Um Himmels Willen, ein Priester, der Theologie studiert hat, der ganz intensive Formen von christlichem Gemeinschaftsleben mitbekommen hat, der kommt in eine Pfarre, trifft da einen Pfarrer und es gibt das Katechumenat, das haben Sie ja eben erklärt, das ist, so wie ich es verstanden habe, ein Weg, in dem man selber nochmal ganz intensiv vor die Frage gestellt wird, folgst du mir nach? Lebst du das Evangelium wirklich? Das hat für Sie sehr viel verändert und ich war etwas begriffsstutzig und habe gesagt, ja, aber um Himmels Willen, was denn? Was war denn da neu? Aber für Sie war was ganz Entscheidendes neu und vielleicht versuchen Sie das nochmal zu erzählen.
Damals, als ich das kennenlernte, war ich noch kein Priester, ich war noch im Studium.
Okay.
Aber das für mich Frappierende oder was auch sehr schwer war, irgendwie erstmal anzunehmen, war, dass ich also fast ein ganzes Studium hinter mir hatte, dass ich viele Kontakte hatte zu den Franziskanern, zu den kleinen Brüdern, aber dass ich eigentlich, ich persönlich ganz alleine so keinen Glauben hatte. Also es ist ein Unterschied, ob man mit Menschen zusammenlebt, die glauben und sich dann ein paar Sachen abguckt oder ob da was abfärbt oder so, oder ob man wirklich selber diesen Glauben hat. Also Glauben ist für mich eine experimentierte Erfahrung, dass ich mich auf Gott stützen kann.
Und experimentierte Erfahrung heißt, ich habe da einen Stock gehabt, ich habe das gespürt, das war so. Das war nicht irgendeine Idee, das hat mir keiner erzählt, sondern das war real so.
Es geht um die Geschichte, also um meine Lebensgeschichte. Es geht nicht darum, ob vor 2000 Jahren jemand auferstanden ist oder ob für jemand anders jemand auferstanden ist, sondern ob in meinem Leben diese Erfahrung der Auferstehung existiert. Ob mich einer im Tod geliebt hat und rausgeholt hat. Und dieser Weg des Katechumenats war für mich wie so eine Art Lernerfahrung, wie so ein schrittweises Entdecken, Lernen, also wo ich Glauben gelernt habe, in kleinen Schritten.
Was sind das für Schritte?
Am Anfang gab es in dieser Pfarrei, wo ich dann da mitlebte, eine so Art, wir haben gesagt, Glaubensverkündigung hieß das. Mein Pfarrer kam irgendwann von der Dechantenkonferenz mit leuchtenden Augen wieder und sagte, ich habe was Tolles gefunden. Und es kam ein italienisches Ehepaar, ich glaube mit 5 oder 6 Kindern, Rechtsanwalt aus Venedig, mit einem Priester und einem jungen Mann. Und die wohnten dann auf einmal für 3 Monate da in der Pfarrei und machten 2-mal in der Woche so Vorträge. Und diese Vorträge waren genial. Ich habe im ganzen Studium nicht so gute Sachen gehört. Es war, als wenn der heilige Paulus persönlich erschienen wäre. Und auch sehr provokant. Und das hat auch Stunk gegeben in der Pfarrei. Und die guten Bürger fühlten sich gestört, was mir persönlich gefallen hat. Aber und am Ende dieser Verkündigung gab es dann 8 Wochenende, wo die Leute, die sich dann weiter treffen wollten, sich weiter treffen konnten.
Der heilige Paulus persönlich hat erzählt, also ich meine, ich nehme das Bild einfach mal auf, aber das Erzählen war es ja offensichtlich nicht, sondern es war ja was anderes. Es waren ja Fragen.
Ja.
Und die waren wie? Vielleicht versuchen wir es mit einem Beispiel.
Das Zentrum war die Verkündigung, dass Jesus Christus mich in den Situationen, wo ich mich von ihm getrennt habe, geliebt habe, hat. Das war auch meine Erfahrung. Dass Gott diesen am Kreuz gestorbenen Jesus Christus auferweckt hat, was ich in der Theorie auch wusste. Aber jetzt war der Punkt, dass ich dann gehört habe, dass das in meinem Leben passiert. Und zwar in dem Moment, wo ich Jesus als meinen persönlichen Herrn annehme. Das habe ich damals bei dieser Katechese, bei dieser Verkündigung nicht gemacht. Ich habe nach dieser Verkündigung gesagt, ach ja, das war ganz interessant, das kannst du beruflich später brauchen. War aber irgendwie innerlich noch so in der Einstellung, dass ich sagte, ach vergiss es, also das ist eine gute Methode, die kannst du später anwenden, für dein Leben bringt das nichts. Und dann bin ich nach dem Studium dann in die Praxis gekommen und diese Praxis war ein riesiger Schock, weil ich sofort gemerkt habe, du kannst den Menschen nichts erzählen ohne diese persönliche Erfahrung. Du hast keinen Glauben. Also das war irgendwie ein riesiger Schock. Also wie will man in der Pfarrei arbeiten, wenn man keinen Glauben hat? Und dann habe ich, also irgendwie, ich sage das mal ein bisschen fromm, bin ich dann auf einmal sehr demütig geworden, habe gedacht, also du musst einen Weg finden, wo du persönlich für dich den Glauben findest.
Haben Sie sich dann erinnert an dieses, an diesen Glaubenskurs, wenn ich den mal so nennen darf? Also dieser sagen Sie, ich muss einen Weg finden und Sie haben ja da gesagt, oh, das kann ich später mal brauchen, das war ja ein Weg. Haben Sie sich dann in der Situation erinnert?
Ja, das war ein Jahr später, da hatte ich mich daran erinnert, aber ich dachte, das ist jetzt abgefahren, weil die haben sich jetzt seit einem Jahr weiter getroffen und die Sache ist vorbei. Und dann habe ich mit einem Freund telefoniert, der da auch mitmachte und der sagte, willst du nicht nochmal kommen? Und das war wieder, ich kann es nicht beschreiben, das ist dann so innerlich, das war wie Toulouse, das war wie Pfingst, das war... Irgendwie im Herzen wusste ich, das wär's, wenn du jetzt einsteigen könntest. Und da habe ich gesagt, es geht doch nicht mehr, es ist ein Jahr her, wie soll das denn noch gehen? Und du sagst, kein Problem, komm einfach. Und das war für mich dann eine sehr intensive Erfahrung, wo ich gespürt habe, also Gott ruft mich, diesen Weg zu machen und ich bin auch nicht enttäuscht worden. Also ich habe, also ob ich jetzt Glauben habe oder nicht, sollen andere beurteilen, aber ich habe da sehr, sehr viel geschenkt
bekommen. Also andere können ja vielleicht beurteilen, wie das wirkt, aber nur Sie können beurteilen, ob Sie das fühlen.
Ja, es ist anders wie vorher. Ja.
Das heißt, dass Sie das zweite Mal mit diesem Weg in Kontakt gekommen sind, dann hat sich wirklich das verändert.
Dann habe ich für mich, das hat auch mit ein paar schwarzen Flecken in meinem Leben zu tun, die ich jetzt nicht so gerne im Radio erzählen möchte, aber ich hatte dann sehr klar gesehen, wie schwach ich bin, dass mein Glaube sehr wackelig ist und war sehr dankbar, dass ich dann einen Weg gefunden hatte, auf dem ich diesen Glauben lernen kann.
Wir sind leider fast zu Ende. Dabei haben wir auch mindestens 25 Jahre Ihres Lebens noch nicht mal angeschaut.
Ja.
So ist es. Ist jetzt da so, wie es ist. Trotzdem, vielleicht schaffen wir noch ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es bis nach Düsseldorf. Mal gucken. Okay. Aber vorher möchte ich noch was anderes von Ihnen wissen. Sie haben eben sehr eindrücklich und sehr nachvollziehbar gesagt, dass sich in dieser Zeit, als Sie das zweite Mal mit diesem Katechumenat in Kontakt kamen, dass sich da wirklich was geändert hat. Und dass Sie danach auch anders Priester sein konnten, weil sie das, was sie vorher immer gesucht haben, auf einmal erfahren hatten und dann eben auch davon ehrlich sprechen konnten und nicht so abstrakt. Sie haben eben erzählt, dass sie jahrelang die Frage mit sich rumgetragen haben, was ist der Sinn? Ist denn diese Frage auch gelöst worden?
Ich denke schon ein Stück. Der Sinn, wenn es den Tod gibt, der Sinn des Lebens ist, glücklich zu werden, dadurch, dass man den Willen Gottes tut. Klingt jetzt vielleicht zu fromm oder ich weiß nicht zu...
ist egal, wie es klingt. Das ist einfach meine Erfahrung. Ja. Im Fragebogen haben Sie interessanterweise auf die Frage gesagt, was ist der Sinn des Lebens? Also wenn ein 17-Jähriger Sie fragt, glücklich sein, jetzt sagen Sie, glücklich zu leben nach dem Willen Gottes. Das ist ein Unterschied.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die Vertiefung. Ich weiß nicht, ob ich das einem 17-Jährigen direkt so sagen würde, ich glaube, das hängt zusammen. Ich glaube, dass ich glücklich werde oder dass der Mensch glücklich wird, wenn man herausfindet, wo Gott ihn haben möchte, an welcher Stelle seines Lebens. Und in dem Moment, wo man sich Gott öffnet und bereit ist, dass Gott durch einen oder in einem wirken kann, dass man dann glücklich ist.
Gut. Waren Sie seitdem auch glücklicher?
Ja.
Was war anders? Was ist anders?
Tja, was ist anders? Es gibt eine Sicherheit. Mhm. Eine Sicherheit im Vertrauen, dass Gott existiert, dass Gott mich liebt, dass er meine Geschichte macht, dass er mich begleitet, dass Zufall nur der Künstlername Gottes ist, wenn er sich nicht outen will. Also, dass wir jetzt zusammen quatschen zum Beispiel oder ich jetzt hier spreche, das ist auch kein Zufall, glaube ich. Also diese Art Sicherheit, eine Sicherheit des Vertrauens, die ist, glaube ich, anders wie vorher.
Mit dieser anderen Sicherheit, mit dieser teilweise beantworteten Frage, sind Sie dann ja schon 25 Jahre noch durchs Leben gestiefelt. Sie sind, das hätte ich gerne ein bisschen genauer angeguckt, können wir jetzt aber nicht. Sie waren Kaplan bei Franz Meurer, das sage ich nur ganz kurz. Der ist ja heute sehr bekannt, letztes Jahr beim Bundeskanzler gewesen und viel Pressewirbel und so. Zu Recht, also ich finde ein faszinierender Mensch. Und Sie haben so gesagt, wir waren ein Dream Team. Ansgar Puff und Franz Meurer, wir waren ein Dream Team. Vielleicht sagen Sie kurz, warum Sie so ein Dream Team waren.
Das ist schwer zu sagen. Die Chemie stimmte einfach. Mhm. Wir haben, glaube ich, so denselben Gedanken im Hinterkopf. Es gibt große Unterschiede zwischen uns. Es gibt Punkte, die ich nie so machen würde wie er, die er nie so machen würde wie wir, wie ich. Aber wir waren als Team ziemlich genial. Wir haben uns menschlich gut verstanden. Ich mag den Franz total gerne.
Was so von meinem, von außen drauf gucken ähnlich ist, ist, dass sie beide... sehr, sehr ehrlich sind, das mit dem Evangelium sehr ernst nehmen, dass es nichts Abstraktes und dass sie beide auch in Umgebungen gehen, wo wirkliche Armut ist.
Ja, das stimmt. Aber der Franz hat noch andere Qualitäten, die man so von außen nicht so sieht. Also es wird ja immer das soziale Engagement von ihm rausgekehrt und so. Aber das ist ein ganz frommer Priester, der Franz. Also der ist nicht,
das
nicht
ist
nur Sozialarbeiter.
Ja, ja, das ist schon klar. Das brauchen Sie gar nicht verteidigen. Nee. Das ist schon, also mir zumindest war das auch sehr einsichtig. Sie sind nach Düsseldorf gekommen.
Ja.
Sind da jetzt schon eine ganze Weile und vielleicht haben wir noch Zeit, so eine Geschichte zu erzählen. Das ist auch eine von den Geschichten, die mir erzählt wurden über Sie im Vorfeld. Da sagte jemand, er ist so ein ganz interessanter Mensch, der sitzt da, der macht da so offene Sprechstunden auf der Kirchentreppe, der sitzt da immer und da kann man einfach hingehen und dann kann man sich mit ihm unterhalten. Das haben Sie wirklich so gemacht?
Ja, ich habe das ein paar Jahre lang gemacht. Vor unserer Kirche gibt es ein kleines Plätzchen. Am Ende dieses kleinen Plätzchens ist ein Bütchen, sehr wichtig für unseren Stadtteil, wo man Express und Bier kaufen kann. Und da sind immer relativ viele Leute. Und da habe ich dann für einige Jahre immer abends von 5:30 bis 6 gesessen. Bei schönem Wetter draußen auf der Treppe, damit ich was mitkriegte vom Leben, bei Regen in der Kirche. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit rumgesprochen. Das war eine entspannte halbe Stunde, wo ich auch einfach mal nichts tun konnte. Und dann konnten Leute kommen und man hat ein bisschen erzählt. Das war eigentlich ganz schön. Und jetzt habe ich das verlagert.
Genau, Sie haben das weiterentwickelt. Sie haben das perfektioniert.
Na, perfekt.
Das geht auch bei Regen jetzt zumindest.
Ja, wir haben jetzt seit einem Jahr ein Ladenlokal in der Hauptgeschäftsstraße. Kiox heißt das. Und in diesem Ladenlokal ist unser ganzes Pastoralteam immer abends für ungefähr eine Stunde anwesend. Wir trinken dann Tee oder essen schon mal ein bisschen was und da können die Leute auch kommen.
Das muss man sich so bildlich vorstellen. Also ich gehe über die Straße, da kommt dann irgendwie... ein Kleidergeschäft und eins mit Schreibwaren und dann
kommt der Kaisers.
Dann kommt der Kaiser, da kommt dann eben
danach
Lebensmittel.
Kommt ein leerstehendes Ladenlokal, weil bei uns ist viel Leerstand. Ja. Und dann schaut man durch eine Fensterscheibe, auf der katholische Kirche steht und guckt auf einen großen Tisch, auf eine Einbauküche Und da sitzen dann ein paar Leute und erzählen.
Und auf der Fensterscheibe steht Kirche in Oberbilk und...
Nee, katholisch in Oberbilk und Gurkenland. Das sind die beiden Stadtteile.
Gurkenland.
Ja, das heißt echt so.
Ja, die Menschen sehen das und dann?
Manchmal kommen welche rein, manchmal gehen wir raus.
Es ist nicht wie ein gläsernes Studio im Radio, da kann ich zugucken, wie das so geht mit der Technik, aber da bleibe ich hinter der Glasscheibe.
Manchmal ist das so. Manche Leute, die gucken einfach, sind erstaunt und gehen wieder weiter. Ich persönlich habe keinen Fernseher, ich finde das auch ganz spannend. Ich kann so gucken, was los ist. Direkt gegenüber ist eine Eisdiele, das ist sehr praktisch. Und, aber da gibt es viel Kommunikation. Es kommen Leute rein, wir gehen schon mal raus. Man trifft sich einfach, ohne dass man sich groß verabreden muss.
Hier müssen wir es jetzt einfach stehen lassen.
Schade.
Ja, ein bisschen schade, aber ich denke, es ist einfach auch ein eindrucksvolles Bild, so ganz am Ende, dass sie halt mit allem, was sie jetzt da hingebracht hat, und wir mussten irgendwie auch viel weglassen, dass sie sozusagen sich ganz öffnen und einfach ganz hinter der Scheibe so, man kann gucken, man kann kommen, man kann reden, man kann es aber auch lassen.
Ja.
Das finde ich ein sehr eindrucksvolles Bild und vielleicht auch eins, was ja so ein bisschen zeigt, wo das mit der Kirche hingehen könnte.
Das wäre schön, ja.
Ich danke Ihnen sehr, nicht nur,
ganz
dass Sie gekommen sind, sondern dass Sie sich so bemüht haben, meinen hartnäckigen Fragen zu antworten. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ganz herzlichen Dank.